Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. In der Fußball-Bundesliga hat Dabur für die TSG Hoffenheim in der 50. Minute gerade das 3:0 gegen Werder Bremen erzielt. Alle Informationen zu diesem und den anderen Sonntagsspielen gibt's natürlich gleich. Dazu beschäftigen wir uns mit der Frage, ob der Heimvorteil im Fußball, von dem immer wieder gerne gesprochen wird, durch Geisterspiele in Pandemiezeiten verloren geht. Wir blicken mit Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner auf die Australian Open zurück und auf ein ungewöhnliches Tennisjahr voraus und sprechen natürlich über die Ski- und Biathlon-Weltmeisterschaften, die heute zu Ende gegangen sind. Die Beachvolleyballerin Carla Borger will gemeinsam mit ihrer Partnerin Julia Sude nicht am Turnier in Katar Anfang März teilnehmen. Wir sprechen gleich live mit ihr über die genauen Gründe für diese Entscheidung. Und Ronny Blaschke wirft heute zum Auftakt unserer Denkfabrik-Serie in diesem Jahr einen historischen Blick auf die Suche nach dem Wir im Sport. Zum Auftakt dieser Sendung blicken wir aber nach Australien, genauer gesagt nach Melbourne. Dort endete heute Morgen der erste Tennis-Grand Slam des Jahres, die Australian Open, mit einem eindeutigen Favoritensieg, wie Ina Kast berichtet.
Melbourne bleibt die große Liebe von Novak Djokovic. Der Weltranglistenerste hat in seinem 9. Finale in Down Under zum 9. Mal den Titel geholt. Bei der Siegerehrung richtete er deshalb eine Liebeserklärung an den Tennisplatz, auf dem er gerade stand.
Last but not least, I would like to thank this court. I would like to thank Rod Laver Arena. I love you each year more and more. It's been... Love affair keeps going. Thank you so much.
Während für Djokovic der Traum vom 18. Grand-Slam-Titel wahr wurde, war das Finale für seinen Herausforderer Daniil Medvedev ein Albtraum. Nach verlorenem ersten Satz und etwas mehr als einer Stunde Spielzeit lief beim Russen gar nichts mehr zusammen. Medvedev zog den Hut vor Djokovics 9 Turniersiegen bei den Australian Open.
9 Grand Slams in Australia, 18 total is amazing and probably it's not your last one, so I mean... I have no words to say.
Spielerisch wäre Medvedev sicherlich zu viel mehr in der Lage gewesen. Aber Novak Djokovic hat bei diesem Turnier einmal mehr bewiesen, dass er der mental stärkste Tennisprofi ist und die jungen Wilden an ihn noch nicht herankommen.
Im Frauentennis sieht das aber ein bisschen anders aus. Dort scheinen die jungen Wilden inzwischen das Zepter übernommen zu haben. Gestern hat Naomi Osaka mit gerade einmal 23 Jahren schon ihren 4. Grand-Slam-Titel gefeiert. Naomi Osaka und Novak Djokovic, so heißen also die ersten beiden Grand-Slam-Sieger in diesem Tennisjahr 2021, hinter dem doch noch viele Fragezeichen stehen. Auch in Deutschland sind in diesem Jahr wieder einige große Turniere geplant, unter anderem im Sommer in Berlin. Turnierdirektorin dort ist Barbara Rittner, die gleichzeitig auch als TV-Expertin und Bundestrainerin natürlich das Geschehen in Melbourne in den letzten 2 Wochen ganz genau beobachtet hat. Deshalb habe ich sie vor der Sendung zunächst einmal gefragt, ob Naomi Osaka und Novak Djokovic die aus ihrer Sicht erwarteten Sieger sind.
Also ich muss sagen, ich hatte vorher in der Tat immer auf Osaka getippt, aber ich meine, nach so einer Quarantänezeit und unter diesen erschwerten Bedingungen weiß man natürlich nicht, wie die unterschiedlichen Profis reagieren, wer am besten damit zurechtkommt. Aber Osaka war schon in der Vorbereitung stark und ich finde einfach, sie spielt in einer eigenen Klasse momentan. Das hat sich bestätigt, aber auch sie hat ja Matchbälle abgewehrt gegen Muguruza. Also es war auch ein enges Match dabei. Und bei den Herren hatte ich auf Medvedev getippt, also vor dem Turnier, weil er einfach diese unglaubliche Siegesserie hatte von 21:0 oder 20:0, eins von beiden. Im Finale war Djokovic der Bessere, also der Konstantere, der in der Defensive besser die Bälle noch rausgeholt hat und zu Recht sind es jetzt am Ende Osaka und Djokovic.
Jetzt haben Sie die Quarantäne schon angesprochen. Vor dem Turnier mussten sich alle Spielerinnen und Spieler in eine 2-wöchige Pflichtquarantäne begeben. Wie groß waren denn schlussendlich die Auswirkungen dieser Quarantäne dann auch auf die Physis der Spielerinnen und Spieler?
Naja, es ist ja etwas passiert, was man nicht vorhersehen konnte. Und zwar, ja, es war vorgesehen, 2 Wochen Quarantäne für alle. Und innerhalb dieser 2 Wochen durften die mit jeweils negativen Tests täglich 4 bis 5 Stunden raus. Also hatten einen Trainingsplan, durften 3 Stunden auf dem Tennisplatz und 1 bis 2 Stunden in den Fitnessbereich. Und dann gab es aber 3 Flieger, auf denen teilweise Personal oder irgendwo auch ein Trainer, also Crewmitglieder und ein Trainer, positiv getestet wurde. Und davon waren 72 Spieler oder Spielerinnen betroffen, die dann 2 Wochen komplett nur im Hotelzimmer verbringen durften. Also sie durften das Hotelzimmer gar nicht verlassen. Da wurde das Essen vor die Tür gestellt. Die haben Fitnessgeräte in die Zimmer bekommen. Wurden auch jeden Tag getestet, aber das war diese sogenannte harte Quarantäne und da gehörte leider auch eine Angie Kerber dazu. Und das ist natürlich bitter, wenn du da eine Vorbereitung gemacht hast, irgendwo in Europa oder sonst was und fliegst dann darüber und musst 2 Wochen, das kann sich jeder vorstellen, wie das ist, im Hotelzimmer bleiben. Klar, versuchst du dich da fit zu halten mit allen Mitteln, aber es fehlt dir eben 2 Wochen Tennis spielen und da kommt natürlich der eine besser mit zurecht, der andere weniger gut und insofern waren die Voraussetzungen dann nicht mehr für alle ganz die gleichen, aber insgesamt hat natürlich Hut ab der Veranstalter einfach einen Weg gefunden, dass es stattfinden konnte und dafür waren doch alle unterm Strich sehr dankbar.
Kann dieses Konzept von Melbourne mit einer 2-wöchigen Quarantäne vor Turnierstart auch eine Art Blaupause sein für andere große Turniere in diesem Jahr? Es stehen ja jetzt noch 3 Grand Slams an.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Melbourne war einzigartig, weil Melbourne ist, Australien ist ja praktisch eine große Insel und dass da auch eben gespielt werden konnte mit Zuschauern in diesen Zeiten ist unglaublich, aber die haben dann 5-tägige Lockdown gehabt während des Turniers, wo dann mal 5 Tage kein Zuschauer kommen konnte, weil die, Achtung, irgendwie 3 Fälle in der Stadt hatten und dann hat der Staat Victoria direkt mal 5 Tage zugemacht. Also das geht nur auf einer großen Insel. Das ist nicht übertragbar. Ich glaube, was übertragbar ist, ist das, was wir letztes Jahr im Oktober schon in Köln hatten, wo es eben 2 ATP-Turniere am Stück gab in der Lanxess Arena an einem Ort. Und das ist ja auch das, was Profis jetzt so ein bisschen einfordern. Das gab es auch vor New York. Also das Vorbereitungsturnier, was normalerweise in Cincinnati stattgefunden hätte, hat auch in New York schon auf der gleichen Anlage gefunden. Das heißt, die Spieler sind dann in dieser sogenannten Blase, in dieser Bubble vor Ort und spielen da praktisch 2 oder sogar 3 Turniere, so wie jetzt in Australien, an einem Ort. Das ist denkbar, aber auch dafür muss man erstmal Veranstalter finden und Sponsoren finden, die das mitmachen. Aber ich glaube schon, dass es noch in den nächsten Wochen und Monaten in diese Richtung gehen sollte. Nur das ist natürlich auch alles unglaublich aufwendig, organisatorisch und auch monetär.
Jetzt stehen in Deutschland, Stand jetzt zumindest in diesem Jahr, auch wieder große Tennisturniere an. Das erste in nicht mal 2 Monaten dann in Stuttgart. Momentan zählen 15 Länder zu den Virusvariantengebieten, denen die Einreise nach Deutschland ja komplett untersagt ist und die Bundesregierung da auch selten Ausnahmen macht. Sprich, sollten diese Einreisebeschränkungen auch weiterhin Bestand haben, wonach es ja aussieht, die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder. Es wird von der 3. Welle gesprochen, die jetzt kommt. Finden diese Turniere dann einfach ohne Spielerinnen und Spieler aus diesen Ländern statt oder wie agiert man da?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Spielerinnen und Spieler einen Weg finden, sich da aufzuhalten oder zu trainieren, von wo aus sie dann einreisen können. Die Spieler werden sowieso bei den Turnieren alle 2 Tage getestet und dürfen auch praktisch nur mit einem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, einreisen. Also da gibt es Hygienekonzepte, die natürlich abhängig sind von den Gesundheitsämtern vor Ort. Da muss man sich dran halten. Das ist auch sehr unterschiedlich, kann man sich vorstellen. Das sehen wir ja auch bei uns schon, dass das von Bundesland zu Bundesland anders ist. Und so ist es natürlich von Land zu Land nochmal verschieden. Da werden alle versuchen, ihre Wege zu finden. Bisher, es war ja auch so, dass alle Profis nach Australien einreisen durften, wenn sie denn negativ getestet waren. Und genauso wird das auch weitergehen. Also das ist dann, bisher war es so bei den normalen ATP- und WTA-Turnieren, dass die Spieler eben mit einem Test anreisen mussten, mit einem negativen. Dann wirst du vor Ort nochmal getestet, kommst 24 Stunden praktisch oder so lange, bis das Testergebnis da ist, musst du in deinem Zimmer verbringen. Und wenn du dann wieder negativ bist, darfst du anfangen zu trainieren und wirst dann zu Beginn des Turniers nochmal getestet und dann alle 3 Tage. Und so entsteht diese sogenannte Bubble und mit diesen Testungen werden die das auch weitermachen und es wird natürlich immer wieder auch positive Fälle geben, die dann nicht mitspielen können. Aber so wird man sich da durchhangeln von Turnier zu Turnier und es wird aber auch Turniere geben, die in gewissen Ländern dann wahrscheinlich nicht stattfinden, wo das Gesundheitsamt vor Ort kurz vorher einfach sagt, nee, wir geben die Genehmigung nicht, weil es ist uns zu riskant. Und dann ist natürlich immer noch so, dass die Turniere wahrscheinlich in den nächsten Wochen größtenteils noch oder fast nur ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Und da muss dann jeder Veranstalter für sich selber entscheiden, ob das überhaupt möglich ist, weil du machst du natürlich auch als Veranstalter ein Minusgeschäft, weil das sind ja auch Gelder, die verloren gehen und da wird es eben, wie gesagt, kurzfristig auch zu Absagen kommen. Aber das wird man sehen. Ich weiß beim Porsche Tennis Grand Prix, dass die durchaus schon abgestimmt haben, dass sie auch ohne Zuschauer spielen würden. Oder wir in Berlin im Juni als Vorbereitungsturnier vor Wimbledon die Bet 1 Open. Wir haben auch gesagt, da bin ich Turnierdirektorin, da zieht unser Hauptsponsor mit und wir haben gesagt, wir würden auch ohne Zuschauer spielen. Und das kannst du. Das hat ja auch das ganze letzte Jahr gezeigt, wo praktisch ja ab Mitte des Jahres wieder gespielt wurde oder ab August in dieser sogenannten Bubble. Und das wird auch weitergehen.
Sagt Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner, mit der ich natürlich auch über das Abschneiden der deutschen Tennisprofis und die Zukunft des deutschen Frauentennis gesprochen habe. Das ausführliche Interview finden Sie online in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Wir kommen zur Fußball-Bundesliga. Drei Spiele am heutigen Tag, das erste schon heute Mittag zwischen Augsburg und Leverkusen. Leverkusen hatte vor dieser Partie in 20 Bundesligaspielen noch nie gegen Augsburg verloren. Diese Serie, sie wäre heute um ein Haar gerissen, wie Michael Küster berichtet.
Bis zur 94. Minute sah alles nach dem ersten Augsburger Sieg überhaupt gegen Leverkusen aus, bis Abwehrspieler Edmond Tapsobar kam und eine flache Hereingabe direkt nahm und mit rechts ins FCA-Tor zum 1:1 Endstand setzte. Bis dahin hatten die bayerischen Schwaben ihre frühe Führung extrem tapfer verteidigt. Nach einem schlimmen Fehler von Bayer-Torwart Lomp, der in der 5. Minute ein Luftloch schlägt, braucht Florian Niederlechner den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. In der Folge nahm der Druck der Werkself immer weiter zu. Allerdings klare Torchancen waren Fehlanzeige. Augsburg blieb zunächst immer wieder durch Konter gefährlich. In der zweiten Halbzeit spielten fast nur noch die Gäste aus dem Rheinland und am Ende auch belohnt durch den späten Ausgleich. Ein Unentschieden, das insgesamt zwar voll in Ordnung geht, aber das sich für Augsburg wie eine Niederlage anfühlt.
Keine gefühlte, sondern eine deutliche Niederlage gab es heute für Hertha BSC gegen RB Leipzig. 0:3 hieß es am Ende. Was bedeutet, dass Hertha so langsam den Anschluss an das sichere Mittelfeld verliert? Leipzig dagegen gelingt wieder der Anschluss an die Tabellenspitze. Lars Becker.
Das war ein souveräner Auftritt von RB Leipzig bei Hertha BSC, ohne zu glänzen, aber mit Dominanz, mit Qualität und Cleverness gewinnt das Team von Julian Nagelsmann im Olympiastadion klar mit 3:0. Kapitän Marcel Sabitzer mit einem fulminanten 30-Meter-Schuss weist den Weg, 1:0 Führung in der 28. Minute. Hertha bemüht, hielt gut mit, hatte auch die ein oder andere Gelegenheit, war aber nicht zwingend genug. Das 2:0 für die Gäste in der 71. Minute durch den eingewechselten Mukiele. Hertha vergibt die Chance zum Anschlusstreffer und Orban erzielt per Kopf in der 84. Minute den 3:0 Endstand. Leipzig damit bis auf 2 Punkte dran am Tabellenführer Bayern. Hertha BSC dagegen seit 8 Spielen ohne Sieg mittendrin im Abstiegssumpf.
Einen deutlichen Erfolg gab es gestern auch für Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke 04. 4:0 hieß es am Ende und das auch noch auswärts beim Erzrivalen. Grund genug also zu feiern, was in Pandemiezeiten ja nur in Maßen erlaubt ist. Trotzdem ist diese Feier bei der Ankunft in Dortmund aber aus dem Ruder gelaufen, wie Michaela Rensing berichtet.
Der BVB hatte gestern 4:0 gegen Schalke gewonnen und als die Mannschaft mit dem Bus aus Gelsenkirchen zurückkam, wurde sie von 150 bis 200 jubelnden Fans empfangen. Das Ganze ist auf Videos festgehalten und da ist zu sehen, dass viele Fans weder Masken tragen noch Abstand einhalten. Und auch die Spieler im Bus stehen viel zu eng zusammen und auch das bei vielen ohne Maske. Das Video zeigt Reus, Haaland und Can hinter der Frontscheibe des Busses, wie sie BVB-Lieder singen. Der Verein schreibt nun, das sei nicht zu tolerieren. Er will jetzt mit der Polizei und allen Beteiligten darüber sprechen, wie solche Szenen künftig zu verhindern sind. Die Deutsche Fußballliga erwartet eine Stellungnahme des BVB.
Berichtet Michaela Rensing. Mit so einem Empfang muss die Mannschaft des Hamburger SV heute Abend nicht rechnen. In der zweiten Liga unterlag der Tabellenführer überraschend dem Tabellenletzten, den Würzburger Kickers, mit 1:3. Florian Hecht fasst die Partie zusammen.
Es wollte irgendwie keiner glauben, aber es war dann doch verdient. Der Hamburger SV zwar lange mit mehr Ballbesitz, aber so gut wie überhaupt keiner Torchance. In der 10. Minute ein Freistoß von Sonny Kittel, der an den Pfosten klatschte. Das war's dann aber auch bis zur 72. Minute. Da traf Jeremy Dusiak, davor aber schon 3 Treffer für den Tabellenletzten aus Würzburg. Und jedes Mal sah der HSV bei den Toren nicht besonders gut aus. Erst ganz zum Ende hin die Hamburger bissig, machten in der 88. Minute durch Bobby den Anschluss. Das war's dann aber auch. Und so verliert der Tabellenerste beim Tabellenletzten verdient mit 2:3.
Und auch Hannover 96 verliert trotz einer Halbzeit in Überzahl bei Fortuna Düsseldorf mit 2:3. Karlsruhe unterliegt Nürnberg mit 0:1. Solche Überraschungserfolge, wie es ihn heute in Würzburg gab, sind in den letzten Monaten im deutschen Profifußball zur Seltenheit geworden. Liegt das daran, dass jetzt schon seit fast einem Jahr ohne Fans und vor leeren Rängen gespielt wird? Diese Frage wurde jetzt in mehreren Studien untersucht. Thorsten Poppe hat die Antworten.
11 Monate lang ohne Heimsieg, bis es Ende Januar gegen Arminia Bielefeld für den 1. FC Köln endlich wieder einmal klappt. FC-Trainer Markus Gisdol ist nach dem 3:1 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf die Erleichterung anzumerken.
Man führt sich ja so eine Statistik nicht ständig vor Augen, wird natürlich immer wieder danach gefragt. Das ist jetzt eine Frage weniger, die ich in Zukunft beantworten muss. Deswegen ist für mich schön, für unsere Mannschaft eine Erleichterung, dass wir dieses Heimspiel heute gewinnen konnten.
Der letzte Heimsieg davor gelingt noch vor 50.000 Zuschauern gegen Schalke 04, bevor die Pandemie kurz danach zu Spielen ohne Zuschauer führt. Und damit ist der FC nicht gut zurechtgekommen. Erst 15 Heimspiele nach dem Schalke-Sieg punkten die Kölner zu Hause wieder dreifach. Auch weil solche langen Zeiträume ohne Heimsieg eher ungewöhnlich sind, hat Professor Martin Lames von der Technischen Universität München den Einfluss der Geisterspiele auf die Bundesliga untersucht und bei den Ergebnissen eindeutig eine Schwächung für die Heimmannschaft festgestellt.
Das Ergebnisprofil, also die Mischung aus Heimsieg, Unentschieden und Auswärtssieg, hat sich deutlich insofern verändert, als die Heimsiege um über 15% zurückgegangen sind, während die Auswärtssiege um den gleichen Anteil gestiegen sind. Dies gilt sowohl im langjährigen Vergleich als auch im Vergleich des ersten Saisonabschnitts 1920 mit Zuschauern zum zweiten ohne Zuschauer.
In nackten Zahlen gesprochen, vor Corona hat die Heimmannschaft fast die Hälfte der Spiele gewonnen. In weniger als einem Drittel der Spiele hat das Auswärtsteam gesiegt. Das hat sich mit den Geisterspielen stark verändert. Plötzlich enden nur noch knapp mehr als ein Drittel der Heimspiele mit einem Sieg der Gastgeber. Die Auswärtsmannschaften fahren zu fast 40% einen Sieg ein. Für den Sportspielforscher ist vor allem der Aspekt entscheidend, dass sich das Tabellenbild mit Wegfall des Heimvorteils weiter manifestiert.
Wenn man sich das veränderte Ergebnisprofil genauer anschaut, stellt man fest, dass es vor allem auf Rückgänge der Heimsiege von tabellarisch unterlegenen gegen tabellarisch überlegene Gäste zurückgeht. Schaut man noch genauer hin, dann sind besonders Spiele, in denen die Heimmannschaft einen Rückstand gegen überlegene Mannschaften noch dreht, in Geisterspielen seltener geworden.
Das Überraschungsmoment leidet darunter stark. Ähnliches ist in anderen europäischen Ligen zu beobachten. So forscht aktuell die Universität Salzburg dazu, wie sich Geisterspiele auf den sportlichen Wettbewerb auswirken. Dr. Michael Leitner analysiert dafür die Top 15 Ligen Europas, bei denen sich überall derselbe Effekt bei Spielen ohne Zuschauer abzuzeichnen scheint.
Heimvorteil ist in der wissenschaftlichen Literatur sehr gut belegt und speziell im Fußball sehr gut untersucht. Mit diesem Effekt der fehlenden Zuseher scheint auch dieser Effekt des Heimvorteils zu schwinden, beziehungsweise vielleicht sogar sich umzudrehen, dass die Auswärtsmannschaften wirklich besser spielen.
Gastmannschaften scheinen zum Beispiel in Geisterspielen mehr Tore zu schießen. Michael Leitner betont aber, dass dies noch statistisch abgesichert werden müsse. Dennoch würde sich ein solches Ergebnis mit seinen bisherigen Analysen aus Österreich decken, wo sogar um 20% mehr Tore bei den Geisterspielen gefallen sind. Und noch etwas ist dem Forscher dabei aufgefallen. In den Corona-bedingten Geisterspielen ist es bei Spielern und Betreuern zu weniger emotionalen Ausbrüchen und Streit gekommen, als bei Spielen mit Publikum. Der Wissenschaftler erklärt das mit weniger Emotionalität.
Weil eben das Publikum so von außen eben einen Effekt ins Spiel reinträgt, dass es einfach auch die Emotionen der Spieler verstärkt. Diese Verstärkung, die vom Publikum passiert, fällt jetzt eben mit den Geisterspielen weg. Und insofern können wir das psychologisch so erklären, dass einfach die Spieler dann nicht von außen noch zusätzlich gepusht werden, wenn sie sich zum Beispiel ärgern über einen nicht gegebenen Strafstoß oder wenn sie zum Beispiel eben gefoult werden.
All diese Ergebnisse zeigen, die Geisterspiele haben einen großen Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb und helfen vor allem den Top-Clubs. Das zementiert die Kräfteverhältnisse in den einzelnen Ligen weiter. Nicht die einzige Gefahr, die Martin Lames von der TU München für den Profifußball sieht.
Darüber hinaus kann sich sogar das Interesse an der Liga und am Fußball allgemein schmälern, da sich dies ja zum Teil aus den Überraschungen und sensationellen Comebacks der Underdogs speist und eine erhöhte Vorhersehbarkeit von Siegen der großen, finanzstarken Vereine dem Interesse eher abträglich ist.
Sagt Martin Lames von der TU München im Beitrag von Thorsten Poppe, der festgestellt hat, dass der Heimvorteil im Fußball bei Geisterspielen verloren geht. Und damit kommen wir um 19.28 Uhr zum Wintersport in dieser Sendung. Der Frühling steht vor der Tür, nicht nur in Deutschland, auch in Pokljuka heute bei der Biathlon-WM zum Abschluss. Noch einmal strahlender Sonnenschein und Plustemperaturen. Diese Weltmeisterschaft, sie war aus deutscher Sicht bisher nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. ARD-Reporter Thomas Kunze, gab es denn wenigstens heute bei den beiden Massenstarts zum Abschluss noch einmal Erfolgserlebnisse für das deutsche Team?
Nee, das kann man so nicht sagen, wenn die Erfolge in Medaillen bemessen werden. Und das war zumindest bei den Frauen das Ziel für Franziska Preuß, die beständigste Deutsche bei dieser WM war und die auch die Möglichkeit gehabt hätte über die 12,5 Kilometer. Aber auch heute hat es wieder an Kleinigkeiten gehapert. Und das waren heute die Schießleistungen. Sie hat eine Scheibe zu wenig weggeschossen, 18 von 20. Hätte sie eine mehr getroffen, dann wäre es möglich gewesen, um Silber oder Bronze zu kämpfen. So hat das nicht geklappt und deswegen ist sie am Ende Sechste geworden. Das ist okay, aber die Währung-Medaille, die konnte eben nicht eingelöst werden und die Männer waren sehr, sehr weit weg. Arndt Peiffer ist 12. geworden, Benedikt Doll nur 23. Beide waren am Schießstand zu schwach. Ich trank noch schnell die Weltmeister nach bei den Männern. Stolarholm Lagreit, der Shootingstar bei den Norwegern, ganz souverän. Und bei den Frauen Lisa Theresa Hauser aus Österreich, trainiert vom deutschen Ex-Bundestrainer Gerald Hönig.
Aber für die deutsche Mannschaft bleibt es also bei diesen 2 Medaillen in 12 Rennen. Das war jetzt nicht unbedingt das, was sich die Verantwortlichen vor diesen Titelkämpfen erhofft haben, oder?
Also die konkrete Zahl, die genannt wurde von Bernd Eisenbichler, dem Sportdirektor, und Marc Kirchner, dem Bundestrainer, war 4 bis 5. Davon ist man natürlich sehr weit entfernt. Es sind die beiden Silbernen, einmal in der Frauenstaffel, einmal über die 20 Kilometer durch Arndt Peiffer im Medaillenspiegel, Rang 6. Ich meine, dieses Medaillenzählen hat immer so ein bisschen was Buchhalterisches, bin ich auch nicht der beste Freund davon, aber die Leistungen der Deutschen bei diesen Welttitelkämpfen waren wirklich zu schwach, um vorn Wörtchen mitreden zu können. Man hat den Anschluss verloren an die Norweger sowieso, die mit 14 Medaillen die beste Nation geworden sind. Die Franzosen sind vorbei an den Deutschen, genauso wie die Schweden. Österreich war auch erfolgreicher. Da muss ein bisschen was passieren mit Blick auf das kommende Jahr, denn da steht das große Sportfest an, Olympia dann in Peking.
Informationen von ARD-Reporter Thomas Kunze waren das. Vielen Dank. Und auch die alpine Skiweltmeisterschaft ist heute zu Ende gegangen. Den Slalom der Männer gewann überraschend der Norweger Sebastian Voss-Sollevag vor Adrian Pertl aus Österreich und seinem Landsmann Henrik Christoffersen. Bester Deutscher auf Platz 15, Linus Strasser.
Ja, und jetzt im zweiten war mir das Ergebnis eigentlich ziemlich egal. Natürlich war noch so das Ziel, vielleicht Top 15 zu schaffen, weil doch relativ viel ausgeschieden sind. Aber vor allem das Hauptaugenmerk war auf wirklich wieder mich auf die Sachen konzentrieren, die mich schnell machen, das unkompliziert Skifahren. Und das ist mir dann auch jetzt im zweiten abschnittsweise eigentlich ganz gut gelungen.
Sagt Skifahrer Linus Strasser. Und trotz dieser Enttäuschung heute die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo aus deutscher Sicht ein Erfolg, berichtet Taufik Khalil.
Die deutschen Skifahrer nehmen ihren Alpin-Chef Wolfgang Mayer beim Wort, auch wenn er das mit seiner Medaillenansage zu WM-Beginn wohl selbst nicht ganz ernst gemeint hatte.
Das soll es dann immer erfüllt, wenn wir 2 Medaillen gewinnen würden. Und wenn das keine 2 Medaillen sind, ja, mein, wir nehmen auch 4.
Doch der Witz wird zum Selbstläufer. Romit Baumann macht im Super-G mit Silber die Tür auf und alle laufen durch. Kira Weidle in der Abfahrt.
Klar, es ist schon ein bisschen inspirierend, wenn die Jungs gleich mal so loslegen. Das war schon richtig cool und da sieht man einfach, eine WM hat eigene Gesetze und alles ist möglich.
Auch Abfahrtsilber für Andreas Sander aus Ennepetal im Ruhrgebiet.
Damals sind wir den Weg eingeschlagen mit meinen Eltern, hauptsächlich im Skiurlaub, Skifahren gelernt, natürlich auch daheim in Ennepetal. Das war ein langer Weg.
Der deutsche Pechvogel der WM, ganz sicher Alexander Schmid. Bronze im Team, schön, aber 4. im Parallelslalom und im Riesenslalom mit Bronze schon fast um den Hals raus.
Aber der 4. Platz im Parallel, das war auch sehr bitter schon und jetzt auch greifbar nahe Medaille.
Doch auch das kann die unfassbare Leistung des DSV-Teams am Ende nicht schmälern, findet Wolfgang Mayer.
Ja, mehr wie große Freude. Wir haben eigentlich bei jedem Wettbewerb, wo wir jetzt angetreten sind, immer sehr guten Sport gezeigt. Ich finde einfach, das Team präsentiert sich hier außergewöhnlich gut.
Sagt der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes Wolfgang Mayer, mit dem zum Ende dieser Weltmeisterschaft auch meine Kollegin Marina Schweizer gesprochen hat. Im Sportgespräch ab 23.30 Uhr geht es unter anderem auch um die Zukunft des Skisports in Deutschland und darum, wie der Klimawandel den Wintersport in den kommenden Jahren beeinflussen wird. Das alles hören Sie natürlich wie immer ab 23.30 Uhr im Deutschlandfunk oder auch jederzeit online in der Deutschlandfunk-Audiothek oder unter deutschlandfunk.de/sport. Bei dieser Weltmeisterschaft waren wie immer auch einige Exoten am Start, unter anderem mehrere Skifahrerinnen aus dem Iran. Die mussten in den Tagen von Cortina aber ohne ihre Trainerin Samira Zaghari an den Start gehen. Zaghari durfte den Iran nämlich nicht verlassen, weil ihr Ehemann es ihr verboten hatte. AD-Korrespondentin Karin Senz in Teheran. Warum genau hat Zagharis Mann ihr die Reise nach Cortina verboten? Das wäre ja nicht das erste Mal gewesen, dass sie den Iran verlässt.
Ja, vor allem, sie war ja schon in Lausanne in der Schweiz beispielsweise bei den Olympischen Spielen für die Jugendlichen. Sie war 2018 in Pyongyang dabei. Sie war in Österreich, in Tschechien, in der Türkei. Jetzt ist es wohl so, dass die beiden Beziehungsprobleme haben. Er will die Scheidung und sie hat nicht eingewilligt. Und das ist jetzt sozusagen offensichtlich, so berichten es zumindest die iranischen Medien, die Retourkutsche dafür. Aber das Gesetz im Iran sagt eben, dass er genau das auch machen darf.
Wie hat denn Zaghari selbst darauf reagiert?
Also erstmal hat sie mit ihrem Team in Cortina d'Ampezzo die ganze Zeit telefoniert, als vor allem der Riesenslalom gelaufen ist. Dann hat sie auch nochmal gepostet auf Instagram ein Video, wo sie ihm auch viel Glück wünscht. Und sie hat angekündigt, dass sie auch eine Kampagne starten möchte gegen dieses Gesetz. Denn das ist eben etwas, wo ihr grundsätzlich dran gelegen ist. Auch eine Läuferin, die jetzt in Cortina d'Ampezzo dabei war, sagte beispielsweise, dass sie dieses Gesetz ändern möchten. Und gerade Zaghari hat besonders geärgert, dass ihr Mann eben nicht nur die iranische, sondern auch die US-Staatsbürgerschaft hat. Er hat da auch gelebt und sie sagt eben, das kann gar nicht sein. Der kennt doch auch eine andere Situation.
Jetzt hat es auch in den sozialen Medien in den letzten Tagen heftige Kritik an diesem Gesetz gegeben. Was ist denn genau der rechtliche Hintergrund?
Also das ist sozusagen ein Teil der iranischen Ehegesetze und da haben Männer Rechte, aber eben auch Frauen. Beispielsweise bei den Männern ist es so, dass die verpflichtet sind, für ihre Frau zu sorgen. Dafür haben sie eben auch das Sagen, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen, was diese Gesetze besagen. Und das Ganze ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Also beispielsweise die Kapitänin der Hallenfußballnationalmannschaft der Frauen durfte 2015 nicht zu den Asiameisterschaften, weil ihr Mann ihr es verboten hat. Und da berichten eben auch iranische Medien, sie wollte ausreisen und ihr Mann hat dann gesagt, ja, aber nur, wenn du auf deine Ansprüche verzichtest. Und das wollte sie nicht und dann durfte sie eben auch nicht ausreisen. Aber man muss auch sagen, später hat sie tatsächlich über einen Anwalt durchgesetzt, dass sie nach Mexiko zu Meisterschaften reisen durften. Also es gibt eben auch Gerichtsurteile, die sich über diesen Willen des Mannes dann hinwegsetzen werden. Aber gerade in aktuellen Entscheidungen ist es einfach zu spät, wie jetzt eben im Fall von Zaghari. Und deswegen gibt es beispielsweise auch Politikerinnen im Iran, die sich gegen dieses Gesetz wehren. Die wollen, dass es abgeschafft wird. Denn die sagen auch, das Ganze schadet auch dem Image des Iran.
Informationen von ARD-Korrespondentin Karin Senz waren das. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Beachvolleyballturnier in Doha in Katar ist seit über 3 Jahren fester Bestandteil des Terminkalenders bei den Männern. In diesem Jahr wurden auch erstmals Frauen eingeladen, unter der Bedingung, dass die Frauen dort anstatt im Sportbikini mit langer Hose und Shirt an den Start gehen. Aus Respekt vor den Traditionen und der Kultur in Katar. Das deutsche Duo Carla Borger und Julia Sude hat das aber abgelehnt und wird nicht in Doha an den Start gehen. Über die genauen Gründe sprechen wir jetzt mit Carla Borger, die uns live zugeschaltet ist. Guten Abend, Frau Borger.
Guten Abend.
Frau Borger, wieso ist es für Sie nicht akzeptabel, wenn ein Verband die Spielerinnen darum bittet, sich an die Kultur und Traditionen eines Gastgeberlandes zu halten?
Ja, also was uns daran stört, ist, dass wir verrichten dort unsere Arbeit und dass uns quasi unser Arbeitsoutfit verwehrt wird. So, wir spielen bei 30 bis 40 Grad in der Mittagshitze und natürlich sind wir gewöhnt, aus anderen Ländern eben ein Bikini zu spielen, weil es dementsprechend auch sehr heiß ist und das ist wirklich das einzige Land und das einzige Turnier, wo wir eben vorgeschrieben bekommen von einer Regierung, wie wir unsere Arbeit auszuüben haben und das kritisieren wir.
Vor 1,5 Jahren war in Doha auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Damals durften die Athletinnen in den kurzen Outfits starten, die sie auch sonst tragen. Wäre es also sinnvoller gewesen, in Doha eine Beachvolleyball-Weltmeisterschaft auszutragen?
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht hätte das mehr Aufmerksamkeit dann auf sich gezogen und hätte früher wahrscheinlich schon Katar selber dazu gebracht, dass man vielleicht eben in dem Outfit dann auch spielen darf. Genau, das war ja auch mit ein Grund. Wir haben ja selber gesehen oder die WM ja damals auch verfolgt und haben ja auch genau gesehen, dass eben auch die Frauen ihre Outfits tragen durften. Die hatten damals wohl eine Sondergenehmigung erhalten, wir diesmal nicht. Ob das jetzt daran liegt, ob das eine WM war und bei uns in Anführungsstrichen nur ein Turnier, das kann ich nicht beurteilen, da müsste man nochmal nachfragen. Es ist jedoch so, dass wir einfach hinterfragen. Also wir hinterfragen, ob das dann vonnöten ist, dass man dort auch ein Turnier stattfinden lässt. Also die Kritik geht da eben an den Weltverband und ja, es ist fragwürdig. Also es ist definitiv was man hinterfragen muss.
Der Weltverband betont, dass man bis jetzt nur positive Rückmeldungen von Spielerinnen erhalten habe. Stehen Sie mit Ihrer Meinung dann also alleine im Spielerlager da?
Also bis jetzt haben wir aus dem Spielerlager noch keine Rückmeldungen erhalten. Ich weiß, dass einige das auch von Anfang an kritisch sehen. Man muss ein bisschen dazu betonen, dass eben bis jetzt nur dieses Turnier in Doha stattfindet, bis vor den Olympischen Spielen. Also es stehen noch andere Turniere auf dem Programm, wobei die stehen zwar da, aber es ist nicht sicher, ob die wirklich stattfinden werden. Also kann man sogar auch nachvollziehen und das respektiere ich auch, dass einige Athletinnen dort teilnehmen werden, weil sie die nötigen Punkte auch brauchen für die Olympia-Quali.
Hätten Sie denn in Doha gespielt, wenn es diese Kleidungsvorschriften jetzt nicht gegeben hätte?
Das ist eine sehr gute Frage. Dazu kommt natürlich auch unsere Entscheidung aus einem Stück Sport, also aus der sportlichen Sicht, denn wir sind für die Spiele schon so gut es geht qualifiziert. Wir verlieren natürlich durch unsere Nichtteilnahme an Punkten, beziehungsweise die wir dann nicht erreichen können, plus an Preisgeld. Das ist natürlich für uns sehr schade und ich hätte es definitiv hinterfragt, hätte ich mich wahrscheinlich gezwungen gefühlt zu spielen, weil es eben um Olympia oder für uns noch vonnöten gewesen wäre, dann, also gesagt hätte ich definitiv was, das steht fest.
Jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, dass Katar bis jetzt das einzige Turnier ist, das feststeht in diesem Jahr. Jetzt ist es aber auch so, dass Katar immer noch zu den frauenfeindlichsten Ländern der Welt gehört. Wird man dann als Athletin quasi vor die Wahl gestellt, entweder die eigenen Werte vertreten oder die Karriere?
Ja, ein Stück weit uns zieht der Olympia. Alle 4 Jahre findet dies ja normalerweise nur statt. Das heißt, wir sind ja ein Stück weit auch davon abhängig, also sei es jetzt finanziell. Wir verdienen zwar mit unserem Sport, jetzt natürlich unvergleichbar mit Fußball, mit den Gehältern. Und ja, es geht ja auch um unsere Existenz. Deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass da einige daran teilnehmen werden.
Was halten Sie denn generell davon, an Orten zu spielen, an denen Menschenrechte jetzt nicht gerade ganz oben auf der Tagesordnung steht, wie zum Beispiel in Katar, wie aber auch in China zum Beispiel?
Ja, selbstverständlich. Ich finde, also man kann da keine Abstriche machen. So, ich finde es generell als Frau, sich in so Ländern zu bewegen, einfach auch komisch. Also es gibt einem kein gutes Gefühl. China haben wir jetzt schon sehr oft gespielt. Da, zumindest ist die Frau vielleicht nochmal anders angesehen. Ich selber kann mir wahrscheinlich kein Urteil erlauben, weil ich selber noch nie in Katar war. Ich kenne es nur aus Presse und von Erzählungen. Und da scheint es zumindest sehr schlecht auszusehen vor Ort. Und das ist natürlich auch ein Grund oder ja, bestätigt mich nochmal darin, dort eben an dem Turnier nicht teilzunehmen.
Der Deutsche Volleyballverband hat sich schon hinter Sie gestellt und Ihre Entscheidung als nachvollziehbar bezeichnet. Erhoffen Sie sich so eine Reaktion auch vom Weltverband?
Ja, also das vor allem zu respektieren und auch zu hinterfragen, ob das denn nicht ein bisschen kurzsichtig ist, jetzt da schnell ein Turnier stattfinden zu lassen, auch wenn das vielleicht dem Sport in Anführungsstrichen gut tut, weil eben ein Turnier stattfindet und andere Teams sich eventuell noch qualifizieren können. Ob das, ja, muss man definitiv hinterfragen, ob das nicht zu kurzsichtig gedacht ist, aufgrund dessen, dass da eben, ja, was das Thema Frauen angeht, da nicht so ganz korrekt gehandelt wird.
Wenn man sich jetzt die Verbandsspitze des Weltverbandes anschaut, dann sieht man sehr viele weiße Männer und sehr wenig Frauen. In der Beachvolleyballkommission sind zum Beispiel gerade einmal 2 der 11 Mitglieder weiblich. Glauben Sie, dass der Weltverband anders reagiert hätte, wenn mehr Frauen in den Führungsgremien säßen?
Ich glaube, dass unser Weltverband da noch sehr hinten dran ist, überhaupt auf die Athleten zu hören. Also das kommt ja vielleicht noch da hinzu, jetzt unabhängig, ob da Frauen oder Männer noch mehr drin sitzen. Sie haben ihre eigenen Regeln, wo auf die Spieler zwar gehört wird, also man hört sie an, aber die definitiv klar äußern, dass es sie auch nicht wirklich interessiert. Also das steht jetzt nicht so wortwörtlich in ihrem Konstrukt, aber im Endeffekt, man kann es seine Meinung anbringen, aber so wie man ja eben auch merkt, letztendlich machen die ihre eigenen Regeln und wenn es ihnen passt, dann passt es und wenn nicht, nicht. Und da ist es auch als Players Association sehr schwer, weiter vorzukommen, wenn man nicht eben auch von außen über Öffentlichkeit eben Druck entwickelt.
Sagt Beachvolleyballerin Carla Borger. Frau Borger, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern. Schönen Abend noch.
Danke gleichfalls. Das große Ziel Olympische Spiele haben in diesem Jahr nicht nur die BeachvolleyballerInnen, sondern auch unzählige deutsche LeichtathletInnen in diesem Jahr. An diesem Wochenende stand mit den deutschen Hallenmeisterschaften ein erster Gradmesser an. Die Topstars der Szene waren alle am Start. Alexander Lorenz fasst den 2. Wettkampftag zusammen.
Die Pflicht hat Malaika Mihambo erfüllt. 6,70 Meter reichten zur deutschen Meisterschaft. Die Kür gelang der Weitsprung-Weltmeisterin in Dortmund aber nicht. Deutschlands Sportlerin des Jahres blieb unter der angepeilten 7-Meter-Marke.
Dass man immer 7 Meter springen kann, man glaube ich von keiner Springerin erwarten. Wenn es so einfach wäre, dann würde das auch öfter passieren. Ich hoffe, dass mir das natürlich auch dieses Jahr in der Halle gelingt, aber ein Selbstläufer ist es nie.
Auch Hochsprung-Europameister Mateusz Pszibylko blieb unter seinen Möglichkeiten. Wegen einer Fußverletzung kam der Leverkusener nur auf Platz 5. Außenseiter Jonas Wagner gewann mit starken 2,28 Meter. Den Schlusspunkt der Titelkämpfe von Dortmund setzte Gesa Felicitas Krause. Die Hindernis-Europameisterin gewann den Titel über die flachen 1500 Meter, obwohl es nicht ihre Hausstrecke ist.
Ich wusste, dass ich schnell bin, aber ich habe so viele Rennen bestritten und ich war so müde die letzten Tage und deswegen bin ich jetzt gerade wirklich, wirklich glücklich, dass das so hingehauen hat.
Sagt Gesa Felicitas Krause in Dortmund heute auch am Start, Maris Luzzolo. Als amtierende deutsche Vizemeisterin im Weitsprung hat sie die Olympischen Spiele fest im Blick, obwohl sie vor 3,5 Jahren fast vor dem Karriereaus stand. Beim Muskelaufbautraining überstreckte ein Trainingsgerät ihr linkes Knie. Das Resultat: Kreuzband, Außenband und Popliteus-Sehnenriss. Dazu eine Kapselsprengung und ein Knorpelschaden. Die Ärzte waren nicht sicher, ob Luzzolo jemals wieder normal gehen kann. Jetzt springt sie wieder um deutsche Meistertitel. Heute landete sie mit 6,51 Meter auf Rang 3. Vor der Sendung habe ich mit ihr über ihren langen Weg zurückgesprochen. Sie aber zunächst einmal gefragt, ob Platz 3 heute das war, was sie sich vor dem Wettkampf vorgenommen hatte.
Ehrlich gesagt habe ich mir schon erhofft, dass ich mit dem zweiten Platz nach Hause gehe oder mindestens mit dem zweiten Platz. Ich würde sagen, ich bin relativ konstant gesprungen. Das war ganz gut, aber trotz allem muss ich sagen, bin ich schon noch ein bisschen enttäuscht, dass es nur der dritte Platz geworden ist und dass mir der Ausreißer gefehlt hat. Wahrscheinlich muss ich jetzt erst noch den Wettkampf verdauen und hoffe dann, dass es in 2 Tagen besser aussieht.
Hm. 6,51 Meter heute, Ihre Saisonbestleistung liegt bis jetzt bei 6,53 Meter. Da fehlen jetzt noch 30 Zentimeter für die Olympianorm des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ist Tokio in diesem Jahr ein realistisches Saisonziel?
Also ich denke, dass, mein klar, es ist sehr weit. 6,82 Meter ist wirklich eine Weite, die springt man nicht einfach so. Deswegen erhoffe ich, über das Ranking irgendwie teilzunehmen und versuche natürlich dementsprechend gute Wettkämpfe zu machen und versuche natürlich auch weit zu springen. Klar, es hört sich sehr weit an und irgendwie unrealistisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
Dass es überhaupt ein Ziel ist in diesem Jahr, das war wahrscheinlich auch vor über 3,5 Jahren sehr unrealistisch für viele Menschen. Da ging es erstmal darum, wieder wortwörtlich auf die Beine zu kommen. War Olympia tatsächlich da die treibende Kraft in diesem Rehabilitierungsprozess?
Ja, unter anderem würde ich sagen. Das Erste, an was ich gedacht hatte, als ich den Unfall dann hatte, ist nicht, dass ich halt eben nicht mehr Sport machen kann, sondern eher, oh nein, der Weg zur Olympia wird jetzt so schwer. Und ich habe einfach daran gedacht, okay, ich muss jetzt einfach 200% im Training geben und dann kann ich es eventuell schaffen. Aber ja, aufs Aufgeben habe ich jetzt nicht gedacht.
Was merken Sie denn jetzt 3,5 Jahre nach dieser Verletzung noch davon? Wie schränkt Sie immer noch ein?
Also ich bin ja einmal eingeschränkt. Ich kann ja das Knie nicht mehr ganz beugen oder das Bein kann ich nicht mehr beugen oder nicht ganz beugen. Was natürlich im Alltag, aber auch gerade im Weitsprung meiner Disziplin so ein bisschen, das macht es halt alles ein bisschen schwieriger. Und klar, ich merke natürlich, im Training habe ich natürlich ab und zu mal auch, also Schmerzen, das ist normal. Ich merke natürlich, dass mein Knie immer wieder mal wehtut. Aber ich habe ein gutes Team, ein Physio-Team, dass mein Knie immer im Griff haben und viel an meinem Knie machen und auch viel daran arbeiten.
Und trotz dieser Schmerzen und Einschränkungen springen Sie immer noch mit dem linken Fuß ab. Wieso stellen Sie den nicht auf den rechten um?
Anfangs haben wir gesagt, okay, wir versuchen es jetzt mit dem rechten Bein, haben auch einige Sprünge gemacht mit rechts oder mehr Sprünge mit rechts gemacht als mit links, haben aber gemerkt, irgendwie ist das Sprunggefühl im linken Bein immer noch da, deutlich besser. Und meine Ärzte waren zwar jetzt nicht so glücklich drüber, dass ich dann gesagt habe, ich denke, ich möchte doch weiterhin mit dem linken Bein springen. Haben mir aber natürlich gesagt, hier natürlich, ich muss darauf achten, ich muss auf mein Knie hören. Sobald ich natürlich große Schmerzen habe, muss ich auf jeden Fall einen Schritt zurückgehen. Aber ja, ich habe dann gesagt, okay, ich werde das Knie versuchen, so aufzutrainieren, dass das Knie stabil ist, dass ich da das Vertrauen wieder gewinnen kann. Und ja, das ist einigermaßen zurück.
Muss man Sie da in gewisser Weise auch ein bisschen oder den Athleten oder die Athletin im Allgemeinen ein bisschen vor sich selbst auch schützen, weil der Ehrgeiz tatsächlich so groß ist, noch sportliche Erfolge zu feiern?
Ja, also ich, gerade in meiner Zeit, in der ich in der Reha war, anfangs ging es mir teilweise zu schnell, irgendwann ging es mir meistens zu langsam und ich wollte immer mehr und immer mehr und da musste man mich tatsächlich ein bisschen zurückhalten und es ist eigentlich auch immer noch so im Training. Mein Trainer versucht mich da auch immer noch zurückzuhalten, wenn ich sage, hier, ich möchte jetzt aber einen höheren Kasten oder ich möchte jetzt doch noch einen Sprung oder ich möchte das. Und dann ist der Trainer tatsächlich dann die treibende Kraft und sagt, hier, Marie, ist einen Gang runterschalten. Wir müssen es nicht übertreiben, können das Knie schon und sollten wir dann auch machen. Genau.
Hat sich in dieser Zeit auch Ihr persönlicher Blick auf Ihre sportliche Karriere, aber auch auf Ihre Einstellung verändert?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderer Sport, den ich jetzt mache, als jetzt noch vor 3 oder fast 4 Jahren oder eben vor dem Unfall. Klar, ich bin ehrgeiziger geworden. Ich bin auch aber dankbarer geworden natürlich, weil es natürlich auch nicht so selbstverständlich bin. Es ist nicht so selbstverständlich, dass ich natürlich jetzt wieder springen kann. Da steckt auch viel Arbeit dahinter. Jetzt auch nicht nur meine Arbeit, sondern auch alle drumherum, ob jetzt Ärzte, Physiotherapeuten, Trainer, meine Trainingsgruppe, Freunde, Familie. Ja, da steckt schon echt viel Arbeit dahinter und ja, das ist einfach ein neues Ich, würde ich sagen.
Würden Sie auch sagen, dass man die Erfolge irgendwie mehr wertschätzt nach so einer schweren Verletzung?
Ja, auf jeden Fall. Klar, man sieht es, also jetzt beispielsweise mit den Meisterschaften, klar, ich bin jetzt enttäuscht, weil ich mir denke, ach, ich hätte so gerne einen Ausreißer gehabt. Ich hätte gerne eine Silbermedaille nach Hause gebracht. Aber im Endeffekt muss man trotzdem sagen, ich bin absolut dankbar für, dass ich überhaupt springen kann, dass ich wieder das machen kann, was ich so liebe. Und das weiß ich auch. Aber das ist halt dann der Leistungssportler in mir, der dann irgendwie sehr ehrgeizig ist.
Sagt Weitspringerin Maris Luzzolo. Das Interview zum Nachhören finden Sie jederzeit online und in der Deutschlandfunk-Audiothek. Auf der Suche nach dem Wir, so lautet der Titel der Deutschlandfunk-Denkfabrik in diesem Jahr. Eine Suche, die natürlich auch im modernen Sport existiert. Die Frage, wer darf mitmachen und wer bleibt draußen, beschäftigt den Sport schon lange. Ronny Blaschke mit einem historischen Blick auf das Wir im modernen Sport.
Am Ende des 18. Jahrhunderts war die Euphorie der Französischen Revolution in Paris noch deutlich zu spüren. Auf dem Marsfeld, wo heute der Eiffelturm steht, versammelten sich mehr als 100.000 Menschen für Volksfeste. Mit Wagenrennen, Feuerwerken, Heißluftballons. Der Berliner Sportjournalist Martin Kraus hat sich Quellen dazu angesehen.
Da war auch eine Tribüne aufgebaut und das war auch kein richtiges Stadion, wie wir es heutzutage kennen, sondern da war in der Mitte war ein Hügel. Der Hügel wurde auch für Theaterspiele benutzt und so. Aber man konnte auch drumherum laufen, also eine Laufbahn oder auch für Pferderennen gab es. War gut einsehbar alles, also es erfüllte schon die Kriterien eines Stadions, Feste zum Feiern der Französischen Revolution und die hatten auch sportliche Elemente.
Einige Historiker bezeichnen diese Wettbewerbe als republikanische Olympiade, auch weil sie bereits ein wichtiges Merkmal des modernen Sports erfüllten, die Zeitmessung und die Ermittlung von Siegern. Im Laufen, Ringen und Rudern, auch im Schießen auf Lebensmittel oder im Klettern an glitschigen Stangen. Der schnellste Reiter hält ein neues Pferd, der zweite ein Pistolenpaar. Mit dabei auch Metzger, Hutmacher und Soldaten. Vereinzelt auch Frauen, erzählt Martin Kraus, der ein Buch über die Sportgeschichte schreibt, mit dem Fokus auf Teilhabe.
Teilgenommen haben die Leute, die in der Französischen Revolution als der dritte Stand charakterisiert waren, also das Volk. Und die haben sich das Recht genommen für politische Partizipation und für sportliche Partizipation. Dazu gehört auch, dass wir jetzt uns den öffentlichen Raum erobern. Das gehört ja zu einer Revolution immer dazu und das ist für Sport auch elementar wichtig. Es war offen für alle und mit dem heutigen Begriff würde man sagen divers.
Im Sport wird seit Jahrhunderten um Teilhabe gestritten. Schon Ende des 17. Jahrhunderts gab es in England rund um die Glorious Revolution Wettschwimmen und Boxkämpfe. Ähnlich sah es 100 Jahre später aus, während der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Im 19. Jahrhundert existierten über 60 Pläne für weltweite Sportspiele. Etliche waren von einer sozialen Durchlässigkeit geprägt. Das änderte sich aber mit den Olympischen Spielen der Neuzeit, sagt der US-Autor Jules Boykoff.
From the beginning, the Olympic Games have been the playground of the world's elite.
Von Anfang an waren die Olympischen Spiele der Neuzeit ein Spielfeld der Elite. Der Gründer des IOC, Pierre de Coubertin, versammelte Adlige und Großbürger um sich. In den ersten Spielen, 1896 in Athen, durften keine Frauen teilnehmen. Auch Arbeiter, die ihr Geld mit Muskelkraft verdienten, waren ausgeschlossen. Stattdessen wohlhabende Sponsoren mit wachsendem Einfluss. Das olympische Fundament basiert auf Exklusion.
Knapp 250 Athleten aus 14 Ländern nahmen an den ersten Spielen in Athen teil. Niemand aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Auch die Gründungsmitglieder der internationalen Sportverbände verdeutlichten im frühen 20. Jahrhundert das Überlegenheitsdenken der Kolonialmächte und ihrer Partner. Ein besonders dunkles Kapitel waren die anthropologischen Tage im Rahmen der Olympischen Spiele 1904 in St. Louis, sagt Jules Boykoff, Autor des Buches Power Games über die politische Geschichte Olympias.
Für die anthropologischen Tage wurden indigene Menschen in die USA verschifft, unter anderem aus Kanada, Japan und den Philippinen. Wie in einem Zoo wurden die Indigenen vorgeführt und vermessen. Bei einem Laufwettbewerb warteten einige Teilnehmer auf ihre langsameren Kollegen, um gemeinsam ins Ziel zu kommen. Für die Organisatoren war das eine Bestätigung ihrer Vorurteile, für die Rückständigkeit der sogenannten Wilden.
Musik Der Sport diente Herrschaftsansprüchen, doch er bot auch eine Bühne für Widerstand. Zwischen 1922 und 1934 fanden viermal Weltspiele für Frauen statt.
Miss Bergman, Polytechnic, won the high jump, clearing 5 feet 1.
Nach Verhandlungen mit dem IOC und der Aufnahme von Frauen bei Olympia wurden diese Spiele wieder aufgelöst. Auch die Arbeit der Bewegung organisierte sich in Vereinen und nutzte Wettbewerbe für politische Selbstbestimmung, sagt der britische Publizist David Goldblatt.
Arbeiter wurden aus wichtigen Organisationen herausgehalten, also gründeten sie eigene Institutionen, Gewerkschaften, Suppenküchen und Sportvereine. Auch als Ablenkung von den harten Bedingungen in den Fabriken. Zur ersten Arbeiterolympiade 1925 in Frankfurt kamen mehr als 250.000 Besucher. Das waren viel mehr Gäste als bei Olympia 1924 in Paris. Auch 1936 sollte eine Arbeiter-Olympiade stattfinden, als Protest gegen die Nazispiele von Berlin. Doch Gastgeber Barcelona musste zurückziehen. Denn eine Woche vor den Spielen begann der Spanische Bürgerkrieg.
Es waren in der Geschichte beeindruckende Athleten, die eine Öffnung des olympischen Sports vorantrieben. Schritt für Schritt. Der indigene US-Leichtathlet Jim Thorpe bei den Spielen 1912 oder die selbstbewusste US-Speerwerferin Babe Didrikson 1932. Ebenfalls in Erinnerung die Bürgerrechtsbewegung um Tommy Smith und John Carlos 1968. David Goldblatt beschreibt viele dieser Biografien in seinem Buch »Die Spiele – Eine Weltgeschichte der Olympiade«.
And this is not an environment conducive.
Das Umfeld vieler Sportverbände ist nicht förderlich für kritisches Denken. Es gab und gibt autoritäre Funktionäre und Trainer. In vielen Sportarten wurde Missbrauch dokumentiert. Sportler, die sich mit Worten oder Leistungen dagegen positionieren, fallen auf. Zum Beispiel Abebe Bikila. Dieser Läufer aus Äthiopien gewann 1960 barfuß den Olympischen Marathon in Rom, ausgerechnet in Italien, das Äthiopien unter Mussolini einst erobern wollte.
Einigen gesellschaftlichen Gruppen ging die Liberalisierung Olympias nicht schnell genug. Für Vernetzung und Selbstbehauptung gründeten sie eigene Sportbewegungen. Die jüdisch geprägten Maccabi-Spiele, die Paralympics für Athleten mit Behinderung oder die Gay Games für Homosexuelle.
To kick off Gay Games 2014.
Doch in großen Verbänden wie dem IOC dominiert noch immer die westliche Perspektive, sagt der Journalist Martin Kraus und nennt als Beispiel den Sportkalender, der auf Wettbewerbe an hohen christlichen Feiertagen verzichtet.
Wenn man das mit dem Standing von anderen Weltreligionen im Weltsport anschaut, die haben da überhaupt nichts zu meckern. Das muslimische Opferfest wird nie berücksichtigt. Yom Kippur und Rosh Hashanah als zwei sehr hohe jüdische Feste finden natürlich Sport statt, auch in Ländern mit hoher jüdischer Bevölkerung, in den USA beispielsweise.
Why do we love football?
Auch der Fußball-Weltverband FIFA bezeichnet sich gerne als globale Organisation. An ihrer WM 2018 nahmen 14 Länder aus Europa teil, aber nur 5 aus Afrika. In den vergangenen anderthalb Jahrhunderten hat sich der Sport geöffnet, aber völlig offen ist er noch nicht. Zum Beispiel für trans- und intersexuelle Menschen. Auf der Suche nach dem Wir? Verbände und Athleten haben auf diese Frage noch immer unterschiedliche Antworten.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke war das. Und zum Abschluss dieser Sendung noch einmal zum Fußball. Jorginho Rutter trifft in der Nachspielzeit zum 4:0 für die TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Das Spiel ist inzwischen abgepfiffen, wie auch das erste Länderspiel des Jahres für die deutschen Nationalspielerinnen. 2:0 heißt es gegen Belgien. Am Mittwoch geht es gegen die Niederlande dann schon um den Titel beim Dreiländerturnier. Und das war Sport am Sonntag mit Raphael Späth. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Schönen Abend noch, bleiben Sie gesund. Tschüss.